Guten Morgen. Hast du eine Tradition in deinem Leben oder deiner Familie? Die meisten haben wahrscheinlich irgendwelche Traditionen, und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Es gibt auch Traditionen, die betreffen einen ganzen Ort, die eine ganze Gegend betreffen. Eine Tradition sehen wir hier vorne auf dem Platz, das Schützenfestzelt. Das hat nichts mit unserer Gemeinde zu tun, aber das ist eine Tradition hier im Münsterland in der Gegend. Nicht nur hier, aber besonders hier. Aber was haben die meisten Traditionen gemeinsam? Sie wurden irgendwann von irgendwelchen Menschen erfunden zu irgendwelchen menschlichen Zwecken. Es gibt aber auch Traditionen, die nicht von Menschen erfunden wurden, beziehungsweise speziell eine besondere Tradition, die nicht von irgendwelchen Menschen erfunden wurden. Und fast alle hier kennen diese Tradition, gehe ich von aus. Und über diese Tradition möchte ich heute sprechen. Ich pausiere heute meine Predigtreihe über das Vaterunser und möchte einmal über das Abendmahl predigen. Das Abendmahl, vielen vielleicht auch als Mahl des Herrn bekannt oder Brotbrechen oder auch Eucharistie in der Kirche. Dieses Abendmahl wird von Christen seit der Gründung der ersten Gemeinde vor knapp 2000 Jahren regelmäßig gefeiert und gehalten. Für manche ist das Abendmahl heute ja nur eine Tradition, eine lästige Tradition, ein notwendiges Übel vielleicht. Für andere hingegen ist es das Wichtigste im Gottesdienst. Das Wichtigste im Leben vielleicht. Das Thema Abendmahl bietet sich heute an, weil wir auch heute nach der Predigt das Abendmahl bei uns halten möchten. Wir sehen ja schon den vorbereiteten Tisch dazu. Wenn wir jetzt also mal diese ganzen menschlichen Traditionen und vielleicht Vorurteile zum Abendmahl beiseite schieben, was sagt eigentlich die Bibel über das Abendmahl? Was steht in der Bibel ganz konkret drin dazu? Ich möchte dazu einfach direkt aus der Bibel auch vorlesen, wo Jesus selbst das Abendmahl einsetzt. Aus Lukas 22, die Verse 19 und 20 möchte ich lesen. Lukas 22, die Verse 19 und 20. Und er nahm Brot, also Jesus nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Kurz und knapp wird hier das Abendmahl beschrieben. An anderen Stellen wird es noch ein bisschen ausführlicher beschrieben, aber dazu später mehr. In dieser Stelle aus dem Lukas-Evangelium sind eigentlich die wichtigsten Kernthemen zusammengefasst. Das Brot ist ein Symbol für den Leib, den Körper Jesu, den er für uns hingegeben hat. Der Kelch steht für einen neuen Bund in seinem vergossenen Blut. Und wir sollen das Abendmahl halten, um uns daran zu erinnern. Klingt doch ganz übersichtlich und einfach, oder? Aber da ich erst seit ungefähr 3 Minuten hier vorne stehe, könnt ihr euch vermutlich denken, dass es damit nicht getan ist. Dass das nicht alles ist, was das Abendmahl betrifft. Denn jetzt wissen wir zwar durch diese zwei Verse zwar grob, was das Abendmahl ist, aber wieso, weshalb und warum jetzt Abendmahl und Brot und Kelch und so, warum das da ist, das verstehen wir durch diese Verse noch nicht. Deswegen möchte ich mit uns einmal Schritt für Schritt da durchgehen und die wichtigen Dinge erklären dies dazu, damit wir verstehen, was es mit dem Abendmahl auf sich hat und warum das keine alte Tradition ist, keine staubige Tradition, sondern warum das lebenswichtig ist für uns. Denn auch wenn es ja von manchen als Tradition gesehen wird, ist es viel mehr als eine Tradition. Das Abendmahl zeigt die wichtigste Sache für uns Menschen überhaupt. Aber um das zu verstehen, müssen wir ganz vorne in der Bibel anfangen. Mit ganz vorne meine ich auch wirklich ganz vorne, denn am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat, war diese Welt noch eine perfekte Welt. Wir wissen, dass die Welt heute nicht perfekt ist. Es gibt Streit, Hass, Kriege, Krankheiten, Umweltprobleme und was weiß ich nicht noch alles. Aber als Gott die Welt geschaffen hat, da war das noch nicht so. Da gab es diese Probleme alle nicht. Es war die perfekte Welt, die Gott für uns Menschen geschaffen hat. Und um das deutlich zu machen, möchte ich auch einfach aus 1. Mose Kapitel 1 vorne das Urteil Gottes lesen, was er über diese Erde gesprochen hat. 1. Mose Kapitel 1, Vers 31. 1. Mose 1, Vers 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. Nachdem Gott seine Schöpfung am 6. Tag abgeschlossen hatte, war alles sehr gut. Er hat auch für den Menschen in dieser Zeit alles perfekt vorbereitet. Möchte ich lesen ein bisschen später, 1. Mose 2, Vers 8 bis 10. Und der Herr, Gott, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dort in den Menschen, den er gebildet hatte. Und der Herr, Gott, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Hier pflanzt Gott selbst einen Garten für die ersten Menschen, damit sie dort in Ruhe leben können. Aber leider blieb es nicht dabei. Es dauerte nicht lange, da lehnte sich der Mensch gegen Gott auf. Er verstieß gegen das eine Verbot, ein Verbot, was er neben den vielen Privilegien hatte, und zerstörte damit diese perfekte Welt. Die Menschen, Adam und Eva, mussten diesen Garten verlassen. Das lesen wir wieder ein Stück später in 1. Mose Kapitel 3, in den Versen 23 und 24. Und der Herr, Gott, schickte ihn, den Menschen, aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, den Weg zum Baum des Lebens, zu bewachen. Zusätzlich dazu hatten die Menschen seitdem auch noch mit allen möglichen Schwierigkeiten im Leben zu kämpfen, wie wir es heute auch nicht viel anders kennen. Ich habe das ja gerade schon erwähnt. Aber wisst ihr, die Bibel ist hier nicht zu Ende. In meiner Bibelausgabe sind wir gerade mal auf Seite 4 von 1529 Seiten. Viele Menschen denken heute nämlich, dass damit alles getan wäre. Wir haben Probleme im Leben, sonst ist doch alles in Ordnung. Wir werden geboren, wir leben, wir sterben, fertig, Ende. Aber das ist vollkommen falsch. Dieser Fehler, den Adam und Eva gemacht hatten damals, hat noch viel tiefere Konsequenzen als Krankheiten, sage ich mal, in unserem Leben. Viel tiefere Konsequenzen, als wir uns in den schlimmsten Albträumen vorstellen könnten, sage ich jetzt mal. Blättern wir noch ein paar Seiten weiter in 2. Mose 32, Vers 33. Der Herr aber sprach zu Mose: Wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus meinem Buch aus. Ohne jetzt tiefer darin einzusteigen, was mit diesem Buch des Lebens gemeint ist, denn dazu kann man eine ganz eigene Predigt halten, bedeutet dieser Vers zusammengefasst, dass jeder, der gegen ein Gebot Gottes verstößt, in die Hölle kommt. Nach seinem Tod auf dieser Erde. Auch wenn manche die Tatsache der Hölle gerne aus der Bibel streichen würden und sie wegignorieren, so ist sie doch Realität. Sie steht in der Bibel drin. Nachdem wir Menschen hier sterben, ist das Leben noch nicht zu Ende. Es gibt eine Ewigkeit, die noch danach kommt. Und wer in seinem Leben gegen Gott gesündigt hat, also auch nur gegen das Kleinste seiner Gebote verstoßen hat, muss als Strafe diese Ewigkeit bei vollem Bewusstsein in unsäglichen Qualen in der Hölle verbringen. Das hat Gott so festgelegt. Aber bevor du jetzt anfängst, Gott deswegen zu verteufeln, weil das doch viel zu schrecklich ist, pass auf, was als Nächstes kommt. Denn auch wenn Gott die Hölle als Strafe festgelegt hat, ist es auch für Gott schrecklich, wenn auch nur ein Mensch dorthin kommt. Gott sagt das mehrfach in seinem Wort, dass er das nicht will. Gott hat diesen Ort ursprünglich auch gar nicht für die Menschen geschaffen. Aber seit sich der Mensch gegen Gott aufgelehnt hatte, waren wir dazu verdammt, auch in diese Hölle zu kommen. Aber da Gott, wie schon gesagt, nie wollte, dass Menschen dahin kommen und bis heute das nicht will, dass Menschen an diesen schrecklichen Ort kommen, hat er einen Plan entworfen, um uns davor zu bewahren. Ein Rettungsplan quasi, aber natürlich ohne gegen diese Festlegung zu verstoßen, dass Strafe für Sünde eben bezahlt werden muss. Sünde, also Schuld, muss gesühnt werden. Wir kennen das heute in unserem modernen Rechtssystem. Wer gegen ein Gesetz verstößt, muss bestraft werden. Bei Gott ist das nicht anders. Die Menschen haben sich das von Gott abgeguckt. Gott vergibt gerne, aber trotzdem muss Schuld gesühnt werden. Alles, was Gott vergibt, muss trotzdem gesühnt werden. Die Strafe muss bezahlt werden. Deswegen hat es Gott ermöglicht, dass unsere Schuld ersatzweise bezahlt werden kann. Dass nicht wir unsere Schuld bezahlt werden müssen, sondern dass jemand anderes diese Schuld bezahlen kann für uns. Viele hier wissen vermutlich, dass die Juden, das Volk Israel, regelmäßige Tieropfer bringen mussten früher, als sie noch einen Tempel hatten. Aber während es in anderen Religionen, wo es ja auch Opfer gibt, immer darum geht, den Gott dieser Religion irgendwie zu besänftigen, dass er gnädig den Menschen ist, ist das bei dem Gott der Bibel, bei unserem Gott etwas völlig anderes. Unseren Gott braucht man nicht gnädig stimmen. Unser Gott ist die vollkommene Gnade. Und in dieser Gnade hat er es ermöglicht, bei dem Volk Israel, dass ein Tier sterben kann, um die Sünde eines Menschen, um eine Sünde eines Menschen zu sühnen, zu bezahlen. Gott hatte vor mehreren tausend Jahren mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen. Kurz gesagt ging es in diesem Bund darum, dass, wenn sich Israel an Gottes Gebote hält, Gott sie beschützen und vor dem Bösen bewahren wird. Und ein Teil dieser Gebote waren Opfergebote. Bei manchen Opfern wurde Essen geopfert, bei anderen, bei den meisten, wurden Tiere geopfert. Dabei, bei diesen Tieropfern gab es zwei spezifische Opfer wegen der Sünde. Einmal das Sündopfer und das Schuldopfer. Beides sind zur Vergebung der Sünden, unterscheiden sich aber im Detail, das ist aber jetzt nicht so wichtig für uns. Als Beispiel möchte ich einfach mal vorlesen, wie ein solches Sündopfer bei einem normalen Israeliten aussehen sollte, um uns zu verdeutlichen, was das wirklich hieß für die Israeliten. Aus 3. Mose 4 möchte ich die Verse 27 bis 31 lesen. 3. Mose 4, Vers 27 bis 31. Und wenn jemand vom Volk des Landes aus Versehen sündigt, indem er eines von dem tut, was der Herr zu tun verboten hat, und schuldig wird und seine Sünde, die er begangen hat, wird ihm zu Bewusstsein gebracht, dann soll er seine Opfergabe bringen, eine weibliche Ziege ohne Fehler, für seine Sünde, die er begangen hat. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und das Sündopfer am Ort des Brandopfers, am Brandopferaltar, schlachten. Und der Priester nehme mit seinem Finger etwas von seinem Blut und tue etwas an die Hörner des Brandopferaltars. All sein Blut soll er an den Fuß des Altars gießen. Und all sein Fett soll er abtrennen, ebenso wie das Fett vom Heilsopfer abgetrennt wird. Und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, als wohlgefälligen Geruch für den Herrn. So erwirke der Priester Sühnung für ihn und es wird ihm vergeben werden. Wenn wir das lesen, merken wir, dass dieses Opfer eine sehr blutige Angelegenheit war. Erst musste das Tier geschlachtet werden, dann musste das Blut an die vier Hörner des Altars gegeben werden, dann musste das Blut rund um den Altar gegossen werden. Und das ist bei allen Tieropfern damals so gewesen. Jedes Tieropfer war eine sehr blutige Angelegenheit. Das hat bestimmte Gründe. Das ist nicht einfach so, weil Gott Blut mag, sondern das ist zum einen, dass die Israeliten dadurch gesehen haben und auch wir heute dadurch sehen, dass Sünde kein Kavaliersdelikt ist für Gott. Sünde ist keine Kleinigkeit. Selbst vermeintlich kleine Sünden, irgendwelche Kleinigkeiten, Bonbon geklaut, sind schreckliche Dinge vor Gott. Den Israeliten damals wurde das übrigens noch deutlich dadurch, dass derjenige, der die Sünde begangen hat, das Tier selbst töten musste. Das hat nicht der Priester übernommen beim Sündopfer. Das musste der Schuldige selbst tun. Das ist der zweite, noch wichtigere Grund, warum ein solches Opfer so blutig sein musste, lesen wir einige Seiten weiter in 3. Mose 17, Vers 11. 3. Mose 17, Vers 11. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken, denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Wir lesen in der Bibel immer wieder, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und ohne Blutvergießen, wie hier bei den Tieren, kann es keine Vergebung der Sünden geben. Das ist unmöglich. Das sagt Gottes Wort. Und das gilt auch heute für uns. Wann hast du dein letztes Sündopfer gegeben? Hat schon mal irgendjemand hier ein Sündopfer gegeben? Keiner sagt ja. Ich habe auch noch kein Sündopfer gegeben. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir hier vorne auf der Bühne auch keinen Brandopferaltar, sondern wir sehen da einen Tisch, einen einfachen Tisch. Und auf dem Tisch unter dem Tuch liegt auch keine tote Ziege, wie in einem Sündopfer vorgegeben war, sondern steht ein Teller mit Brot und ein Kelch und Gläser mit Traubensaft. Um das zu verstehen, möchte ich eine Stelle aus dem Propheten Jeremia vorlesen. Das ist noch ein Stückchen weiter. Jeremia, Kapitel 31, die Verse 31 bis 33. Jeremia 31, Vers 31 bis 33. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Als Jeremia das aufgeschrieben hat, das war einige hundert Jahre, nachdem Gott dem Volk Israel diese Opfergesetze gegeben hat. Und da kündigte Gott schon an, dass er eines Tages einen neuen Bund mit Israel schließen wird. Und da kommt jetzt wieder die Bibelstelle ins Spiel, die ich zu Anfang gelesen habe aus Lukas, was nochmal einige hundert Jahre später stattfand. Ich möchte das nochmal vorlesen aus Lukas 22. Lukas 22, die Verse 19 und 20 nochmal. Und Jesus nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus spricht hier von einem neuen Bund. Jesus spricht hier von genau diesem Bund, den Gott hunderte Jahre vorher durch Jeremia schon angekündigt hatte. Dieser neue Bund erfordert, wie wir sehen, keine Tieropfer mehr. Aber Moment, was ist denn jetzt mit dem Grundsatz, dass Sünde immer eine Strafe hat, die bezahlt werden muss? Ja, auch das wird in dem neuen Bund berücksichtigt. Auch in dem neuen Bund wird die Strafe bezahlt, der Schuld, der Sünde. Die Tieropfer vom alten Bund mussten immer und immer und immer und immer wieder durchgeführt werden. Immer und immer und immer wieder. Ein Opfer reichte nicht aus, um die Strafe eines Menschen völlig zu bezahlen. Bei jeder neuen Sünde musste ein neues Opfer gebracht werden. Diese Opfer waren nicht vollkommen. Dazu hatte das Volk Israel auch diesen Bund immer und immer wieder gebrochen. Wenn wir das Alte Testament in der Bibel lesen, ja, die sind so oft, der Bund wurde gebrochen, 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 gebrochen. Sie haben so oft gegen Gottes Gebote verstoßen. Und zwar auf massivste Art und Weise. Aber das war kein Versehen von Gott natürlich. Gott wusste, dass das so passieren wird. Es war kein Versehen, als er diese Opfer bestimmt hat und den Bund eingesetzt hatte, dass das alles nicht vollkommen war und nicht so gut funktioniert hat. Gott hatte einen bestimmten Plan. Und so kann man diese Zeit der Tieropfer und des alten Bundes als Übergangszeit sehen, auch wenn es natürlich eine sehr wichtige Zeit ist, bis die richtige Zeit da war, dass Gott eine vollkommene Lösung für das Problem der Sünde schaffen konnte. Und die Zusammenfassung dazu, die lesen wir im Galaterbrief in Kapitel 4, Vers 4 bis 5. Galater 4, Vers 4 bis 5. Als aber die Fülle der Zeit kam, also als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Gott sandte seinen eigenen Sohn in diese Welt. Dieser Sohn ist Jesus. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, ist eine unglaublich wichtige Tatsache, denn sonst wäre alles umsonst gewesen. Ebenso wichtig ist auch, dass Jesus als Mensch geboren wurde, wir hier auch lesen, und als Mensch lebte. Aber dennoch blieb er dabei Gott. Und dadurch war er der einzige Mensch, der war und der ist und der jemals sein wird, der nie gesündigt hat, der nie der Sünde unterworfen war. Er hat nie einen Fehler gemacht. Er hat nie etwas falsch gemacht in den über 30 Jahren seines Lebens auf dieser Erde. Und schließlich bezahlte Jesus den Preis für die, die der Sünde und damit dem Tod unterworfen waren, also auch für uns. Was hat jetzt Jesus nun getan, als er damals als Mensch auf dieser Welt war, um die Schuld zu bezahlen? Was hat er gemacht? Die ersten Jahrzehnte seines Lebens lebte Jesus ein relativ normales Leben. Gut, er hat nie einen Fehler gemacht, aber sonst war das Leben normal. Mit Anfang 30 begann er dann einen etwas über 30-jährigen Predigtdienst. Aber vor allem die geistliche Elite und Führung Israels damals hat Jesus nicht anerkannt. Sie haben ihn weder als Sohn Gottes anerkannt, noch überhaupt als jemand von Gott Gesandten. Am Ende überredeten die geistlichen Führer die römischen Besatzer des Landes, damals sogar Jesus hinzurichten. Jesus wurde erst gefoltert und schließlich am Kreuz qualvoll ermordet. Von der Kreuzigung möchte ich ein paar Verse lesen aus Johannes 19. Johannes 19, die Verse 17 und 18 und 28 bis 30. Johannes 19, Vers 17 und 18. Und er selbst, Jesus, trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Vers 28 bis 30. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig, sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Ysop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Er neigte das Haupt und übergab den Geist. Es gibt natürlich in den Evangelien noch mehr Details zu der Kreuzigung, aber für uns heute ist wichtig, dass Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz hingerichtet wurde. Die Kreuzigung war eine undenkbar schlimme Todesart, vielleicht die schlimmste Todesart, die sich die Menschheit je ausdenken konnte. Üblicherweise wurden die Verurteilten am Kreuz über viele Tage lang am Leben gehalten und langsam, aber unvorstellbar qualvoll zu Tode gefoltert. Das war so schlimm und schrecklich, dass man damals unter gesitteten Menschen das Wort Kreuz nicht verwendet hat. Das hat man nicht in den Mund genommen, dieses Wort. So schlimm war das. Aber das war kein Unfall. Diese Kreuzigung, diese Hinrichtung, dass Jesus abgelehnt wurde, das war kein Unfall, das war geplant. Jesus hat diese Hinrichtung freiwillig auf sich genommen, um unsere Schuld zu bezahlen. Einen Abend vorher hat Jesus das Abendmahl deswegen eingesetzt. Ich möchte diese Stelle zum Abendmahl nochmal lesen. Die haben wir eben aus Lukas gelesen. Ich möchte jetzt einmal aus Matthäus lesen. Matthäus ein weiteres Detail erwähnt. Matthäus 26, die Verse 26 bis 28. Matthäus 26, Vers 26 bis 28. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Hier verstehen wir jetzt auch, was mit dem Brot gemeint ist. Das Brot, welches gebrochen wird, ist eine Erinnerung daran, dass Jesu Leib durch die Folter und die Hinrichtung quasi gebrochen wurde. Mit dem Brot erinnern wir uns an dieses qualvolle Opfer, welches Jesus gebracht hatte. Und besonders wichtig ist auch der Vers 28, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das Blut, welches Jesus vergossen hat, war nicht irgendein Blut. Es war nicht das Blut eines Tieres, welches die Sünde nicht vollkommen bezahlen konnte. Es war auch nicht das Blut eines normalen, sündigen Menschen, welches es ebenso wenig könnte. Es war das Blut eines sündlosen Menschen, des Sohnes Gottes. Jesu Opfer, was er gebracht hat, konnte nicht nur die Sünde von einem Menschen bezahlen. Nein, es konnte alle Sünden von allen Menschen bezahlen. Daran erinnern wir uns, wenn wir beim Abendmahl von dem Kelch trinken. Der Kelch ist ein Symbol für Jesu vergossenes Blut, für den Bund, den er damit geschlossen hat. Vergossen für unsere Schuld und Sünde, damit wir nicht in die Hölle kommen müssen. Jesus bezeugt hier auch, dass dieses einmal vergossene Blut vielen Menschen die Sünden vergeben wird. Aber hier hören jetzt leider viele auf, die Bibel zu lesen. Jesus hat unsere Schuld bezahlt, ist doch alles gut jetzt. Kann ich auch machen, was ich will. Aber das ist nicht richtig. Der Bund, den Gott damals mit Israel geschlossen hatte, war ein zweiseitiger Bund. Gott beschützt und rettet Israel, wenn sie seine Gebote halten. Wenn sie seine Gebote nicht halten, straft er Israel. Das können wir nachlesen in 4. oder 5. Mose. Und dass Gott das auch ernst nimmt, sehen wir in der Bibel und der Geschichte Israels mehr als eindeutig. Und nicht viel anders ist es mit diesem neuen Bund, den Jesus geschlossen hat. Dieser Bund ist nicht einseitig, er ist zweiseitig. Kurz und knapp wird es in Römer 8, Vers 1 beschrieben. Römer Kapitel 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die Vergebung der Sünden bekommt nur, wer in Christus Jesus ist. Das heißt, nur wer sich bekehrt hat, wer sein Leben völlig Jesus hingibt und die Ziele und den Willen Gottes über seine eigenen Ziele und seinen eigenen Willen stellt, das ist es, was Nachfolge bedeutet und was die Bibel meint, wenn sie vom Glauben an Gott spricht. Natürlich sind wir Menschen nicht perfekt und haben immer wieder Probleme, das auch im Alltag umzusetzen. Aber wenn du dich einmal fest entschlossen hast, Jesus so nachzufolgen, so nachfolgen zu wollen, deine Kraft darauf einsetzt, das auch umzusetzen, dann bist du ein echter Nachfolger Christi. Und nur wer ein solcher echter Nachfolger Christi ist, bekommt im Gegenzug auch die Vergebung der Sünden. Wenn du nicht glaubst, dass es Gott gibt, also wenn du gar nicht an Gott glaubst, dann hast du keine Vergebung der Sünden. Wenn du aber vielleicht daran glaubst, dass es Gott gibt, vielleicht sogar glaubst, dass es Jesus gab und er das alles getan hat, aber ihm nichts in dein Leben verschrieben hast, dann hast du auch keine Vergebung der Sünden. Von der Konsequenz der Hölle habe ich ja schon zu Beginn gesprochen. Wenn du also kein echter Nachfolger Jesu bist, dann hast du natürlich auch keinen Anteil an dem neuen Bund in seinem Blut. Und somit kannst du natürlich auch nicht am Abendmahl teilnehmen, weil es auch ein Bündnismahl ist. Selbst wenn du glaubst, dass es Gott gibt und dass Jesus es getan hat, wie Jesus selbst deutlich sagt, ist das Abendmahl ein Bündnismahl. Es erinnert uns immer wieder an sein Opfer und den Bund, den er dadurch aufgerichtet hat. Das Abendmahl zu nehmen, ohne Teil dieses Bundes zu sein, hat Konsequenzen. Das ist nicht einfach nur, ja, dann hat man es halt genommen und passiert ja nichts. Nein, es hat Konsequenzen. Dazu möchte ich eine Stelle aus dem ersten Brief an die Korinther lesen. Jeder, der bei uns schon mal am Abendmahl teilgenommen hat, kennt diese Stelle auch. Dieser Stelle in Korinther geht es nicht zwingend um Menschen, die kein Teil des Bundes sind, aber die Konsequenzen sind dieselben. Das 1. Korinther Kapitel 11 möchte ich lesen, die Verse 26 bis 29. 1. Korinther 11, Vers 26 bis 29. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer so unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Wer am Abendmahl teilnimmt, obwohl er kein echter Nachfolger ist, stellt sich damit selbst vor Gericht. Seine Sündenschuld vor Gott wird nicht vergeben, sondern vergrößert werden. Dasselbe trifft auch auf Nachfolger zu, die das Abendmahl unwürdig nehmen. Paulus schreibt das in diesem Brief an die Korinther ja nicht ohne Grund. In der Gemeinde damals wurde das Abendmahl von einigen nicht ernst genommen. Sie haben es durch ihr schlechtes Verhalten verachtet, dass sie das Opfer Jesu am Kreuz leichtsinnig nicht ernst genommen haben. Sie haben nicht darüber nachgedacht, was sie da tun. Lasst uns diesen Fehler nicht auch machen. Das ist auch der Grund, warum ich in dieser Predigt so viel über Sünde, Opfer und Blut reden musste, damit wir verstehen, was das bedeutet, das Abendmahl zu nehmen. Und dass es Konsequenzen hat, wenn wir es falsch nehmen. Eine Nachfolge Jesu ist auch noch eine zweite Sache sehr wichtig. Nämlich, dass das Abendmahl auch ein Friedensmahl ist. Jesu Opfer am Kreuz bringt seinen Nachfolgern Frieden mit Gott. Die Sünde von Adam und Eva hat er diesen Frieden kaputt gemacht. Weil Jesus hat ihn wiederhergestellt. Ich glaube, Jörg hat das heute Morgen auch gelesen, die Stelle. Im Abendmahl danken wir Gott also gleichzeitig auch für den Frieden, den Jesus wiederhergestellt hat. Für den Punkt, auf den ich jetzt hinaus will, müssen wir noch eine weitere Stelle lesen aus 1. Johannes 4, Vers 20. 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Ohne jetzt auch da tiefer drauf einzugehen, sehen wir in diesem Vers aber ganz deutlich, dass unsere Beziehung zu Gott stark von der Beziehung zu unseren Mitmenschen abhängt. Johannes hier schreibt, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann er dann Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Wie soll das gehen? Wir Menschen bilden uns manchmal ein, dass das geht, aber das geht nicht. Wenn wir also keinen Frieden mit unseren Mitmenschen haben, haben wir, sofern wir selbst eine Mitschuld daran haben, auch keinen Frieden mit Gott. Weil unsere Beziehung zu Gott dann auch mit diesem Unfrieden belastet ist. Und in so einem Fall können wir nicht würdig dieses Friedensmahl nehmen. Denn wie sollen wir uns an den Frieden mit Gott erinnern, wenn wir keinen Frieden haben? Das ergibt keinen Sinn. Dann müssen wir zumindest versuchen, diese Situation zu klären. Paulus schreibt in dem Brief an die Korinther auch extra, dass sich jeder selbst prüfen soll. Das schreibt er auch nicht grundlos. Die Brüder, die hier heute das Abendmahl, die hier vorne das Abendmahl verteilen, können nicht in dein Herz schauen. Sie können nicht erst jeden Einzelnen prüfen, mit Fragebogen vielleicht, ob er das Abendmahl heute würdig oder unwürdig nehmen würde. Daher musst du das selbst machen. Du musst dich selbst prüfen. Wenn du gar nicht glaubst, dass es den Gott der Bibel gibt, dann ist die Sache ganz einfach. Dann darfst du Brot und Kelch nicht nehmen. Dann solltest du sie vorübergehen lassen. Wenn du jedoch glaubst, dass es den Gott der Bibel gibt, dann prüfe dein Herz, ob du ihm dein Leben völlig hingegeben hast, ob du wirklich sein Nachfolger sein willst. Wenn nicht, lass bitte Brot und Kelch vorübergehen. Wenn du ein echter Nachfolger bist, wenn du ihm dein Leben verschrieben hast und alles daran setzt, es auch umzusetzen, Entschuldigung, bin meinem Skript verrutscht. Aber wenn du ein echter Nachfolger bist, dann prüfe deine Beziehung zu Gott und zu deinen Mitmenschen, ob du dort Frieden hast oder ob da dein Unfriede ist, an dem du schuld bist oder zumindest mitschuld bist. Wenn das so ist, dann solltest auch du das Abendmahl vorübergehen lassen und diese Situation erst klären. Wenn du dich aber prüfst und alles in Ordnung ist, wenn du ein Nachfolger Christi bist, wenn du dein Leben ihm verschrieben hast und versuchst, das umzusetzen, wenn du, soweit es dir möglich ist, Frieden mit deinen Mitmenschen hast, dann lädt dich Jesus selbst dazu ein, am Abendmahl teilzunehmen und Brot und Kelch zu nehmen. Ich komme zum Schluss. Dieses Abendmahl ist ein Erinnerungsmahl. Es erinnert uns an unsere eigene Sünde. Es erinnert uns daran, dass wir eigentlich dazu verdammt sind, in die Hölle zu kommen. Es erinnert uns aber auch daran, dass Jesus, der Sohn Gottes, auf diese Welt kam und sich hinrichten ließ, seinen eigenen Leib und sein Blut gab, damit wir eine ewige Vergebung erlangen können. Daher ist dieses Abendmahl auch ein Verkündigungsmahl und ein Bündnismahl. Wir verkündigen mit dem Mahl Jesu Opfertod am Kreuz. Wir verkündigen den Bund, den er dadurch mit uns geschlossen hat und dem sich jeder freiwillig anschließen kann. Man muss kein Israelit oder Jude sein, um an diesem Bund teilzuhaben. Jeder ist eingeladen. Und das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl, da wir als Nachfolger Jesu hier zusammenkommen, als eine Gemeinschaft der Gläubigen und in Brot und Kelch zusammen Jesus begegnen. Ich schließe mit einem Vers aus Johannes. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen.